Liebe Schwestern, liebe Brüder, vor allem liebe Ordensleute, liebe Jubilarinnen und Jubilare. Ich möchte mit Ihnen über die Frage nachdenken, was ist eigentlich ein Idol? Und zwar im Blick auf die Frage auch, was das mit dem Ordensleben zu tun hat. Zunächst mal glaube ich, dass wir Menschen im Grunde alle Idole brauchen, zumindest im unerlösten Zustand. Und es ist womöglich ein Aspekt der Reife von Menschsein, dass je reifer ein Mensch ist, desto weniger braucht er sowas wie Idole. Junge Menschen haben Idole, Sportstars, Schauspielerinnen, Sänger, Personen des öffentlichen Lebens, das Prinzenpaar, das seine Traumhochzeit feiert. Ein Idol, liebe Schwestern und Brüder, ist zunächst eine Projektionsfläche. Fast immer projizieren wir in Idole etwas hinein, was wir selber gerne wären, was wir selber gerne hätten. Meistens sind es unsere Wünsche, Bedürfnisse, die uns selber vielleicht unerfüllt sind. Oder wenn jemand leicht zum Größenwahn neigt, dann sind das Dinge, wo er sich denkt, ja, wenn die Menschen mich nur richtig erkannt hätten, dann würden sie sehen, dass ich so bin wie der oder diese. Also wir sehen schon, Idole verehren hat meistens mehr mit uns selber zu tun, als mit der Person, die verehrt wird. Die Selfie-Kultur sagt etwas darüber aus. Wir lassen uns gerne mit unserem Idol fotografieren, damit wir uns in seinem Glanz sonnen können. Was passiert, wenn ein Idol fällt? Wenn sich das Traumpaar nach der Traumhochzeit dann doch relativ bald wieder scheiden lässt? Wenn der Tennisstar zum Schuldenkönig wird, wenn die fußballerische Lichtgestalt sich als korrupter Betrüger entpuppt, was passiert dann mit den Idolen? Nun, normalerweise zwei Reaktionen. Entweder der, der das Idol verehrt, verdrängt die negative Eigenschaft und will das Idol in dem Bild halten, das er immer gehabt hat, oder er lässt es einfach fallen und sucht sich das nächste Idol. Idole erzählen meistens etwas über den seelischen Zustand von uns selber und weniger über die verehrte Person selbst. Ich kann mich erinnern, in meiner Jugend war in manchen Jugendzeitschriften, wenn es ein Preisrätsel gab, so ein erster Preis, triff deinen Star einen halben Tag mit deinem Idol. Und soweit ich sehe, ist man davon abgekommen, wahrscheinlich, weil bei dieser Begegnung, beim ersten Preis, die Menschen dann gemerkt haben, ja, mein Idol ist doch ein ganz normaler Mensch und vielleicht interessiert sich der gar nicht so wahnsinnig für mich. Und dann bleibt man lieber bei dem Bild, das man gerne hat von dem Idol, wie gesagt, weil es eher etwas über mich selber sagt. Mir scheint manchmal zum Beispiel, unser Heiliger Vater ist für ganz viele Menschen ein Idol, Papst Franziskus. Aber wir spüren natürlich auch, solange er dem Bedürfnis der Menschen entspricht, das zu sein, was sie gerne hätten und was sie sich erwarten. Sobald der Papst schwierigere Dinge anspricht, zum Beispiel über den Lebensschutz, über Familie und ihre Bedeutung oder über den Teufel, über den er relativ häufig spricht, wird das entweder kaum erwähnt oder die Stimmung kippt gegen ihn. Er erfüllt nicht die Wünsche und Bedürfnisse der Menschen. Warum diese Einleitung über die Frage, liebe Schwestern und Brüder? Weil ich mit Ihnen darüber nachdenken möchte, ob Jesus zum Idol taugt. Ich glaube, für ganz viele Menschen ist er das zunächst auch und vermutlich auch irgendwie für alle von uns, womöglich auch für Menschen, die sich am Anfang ihres Ordenslebens auf ihn eingelassen haben. Aber wir spüren relativ schnell, dass er viel, viel mehr ist als bloß ein Idol. Und wenn wir das Neue Testament genau lesen, dann merken wir, dass er selber alles tut, um zu vermeiden, eine schlechte Projektionsfläche der Menschen zu sein. Er wirkt Wunder, heilt die Menschen und er sagt niemandem was davon. Warum? Vermutlich, weil er nicht einfach nur eine Projektionsfläche sein will von unerfüllten Wünschen. Er vermehrt die Brote für die Menschen und sie kommen, um ihn zum König zu machen. Und er entzieht sich ihrem Zugriff. Und wir spüren selbst innerhalb der Jüngerschaft eine wachsende Enttäuschung bei einigen über ihn. Er ist nicht der erwartete Messias, der mit aller Macht die Römer aus dem Land vertreibt und sich zum mächtigen König machen lässt und das Reich Israel in seiner davidischen Herrlichkeit wiederherstellt. Er ist so ganz anders. Und er wünscht sich, dass die Menschen immer tiefer verstehen, wie er ist und ihm trotzdem nachfolgen. Und liebe Schwestern und Brüder, diese Bewegung der Nachfolge ist eine Bewegung, die gewissermaßen unsere Selbstideale und unsere Idole geneigt ist zu zerstören. Wenn man Jünger sein will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Ja, aber Jesus, werden die Leute sagen, wir haben doch mit dir gegessen, wir sind dir nachgefolgt, wir haben sogar in deinem Namen Wunder getan. Und er wird sagen, steht in der Bergpredigt und steht im Lukas-Evangelium, ich kenne euch eigentlich nicht. Habt ihr mich wirklich kennengelernt? Seid ihr mir wirklich nachgefolgt? So dass nicht ich euren Wünschen entspreche, sondern dass ich euch verwandeln kann, so wie ihr eigentlich ursprünglich gemeint und gedacht seid, so dass ihr von euren Vorstellungen von euch selbst und von den Projektionsflächen loslassen könnt, euch wirklich in Liebe auf mich einlassen könnt, treu sein könnt bis in den Tod. Liebe Schwestern, liebe Brüder, unsere Ordensleute, die hier sind, sind Zeichen dieser Treue. Zeichen, dass sie mit dem Herrn gegangen sind, der für sie viel, viel mehr ist als nur ein Idol, sondern sie haben sich mitnehmen lassen auf einem Weg, der herausfordernd ist. Aber sie haben erkannt, wenn ich mich auf ihn einlasse, dann ist er der Schatz im Acker, für den ich bereit bin, alles hinter mir zu lassen, alles zu geben, ihm mein Leben zu übergeben. Nicht, dass er meine Projektionsfläche von mir selber bleibt, sondern dass er mich zu dem macht, was ich bei ihm sein kann, vor allem, dass er immer wieder mein Herz erneuert und verwandelt. Liebe Schwestern, liebe Brüder, wir feiern die Maria-Hilf-Woche. Die Mutter des Herrn, glaube ich, war wahrscheinlich auch ein wenig versucht, auch wenn wir glauben, dass sie sündelos geboren ist. So hat sie doch zumindest gelernt, ihre Vorstellungen von Jesus immer wieder neu wirklich von ihm her sich geben zu lassen. Stellen Sie sich vor, wie sie am Anfang den Engel gehört hat, der zu ihr gesagt hat, du wirst einen Sohn empfangen und er wird groß sein. Er wird sein Volk Israel erlösen und er wird auf dem Thron seines Vaters David sitzen. Welche Assoziationen, welche Vorstellungen mögen da in ihr erwacht sein? Und wir sehen sie treu mit ihm gehen und wir sehen sie zuletzt unter dem Kreuz stehen mit dem Lieblingsjünger Johannes. So sieht der aus, der gekreuzigte, gefolterte, gemarterte, getötete, ihr Sohn, von dem verheißen worden ist, er wird groß sein, er wird sein Volk erlösen, er wird auf dem Thron seines Vaters David sitzen. Sein Thron ist das Kreuz, seine Krone ist die Dornenkrone. Seine Größe besteht in der absoluten Hingabe. Die Mutter des Herrn sieht das und erkennt das und bleibt bei ihm stehen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Ordensfrauen und Männer, die sie Jubiläum feiern, ich bin so froh und dankbar, dass es Menschen gibt, die mit ihrem ganzen Leben bezeugen, dass es jemanden gibt, der es wert ist, ihm zu folgen, und zwar nicht so, dass ich ihn zum Idol mache, sondern so, dass ich mich von seiner Gegenwart in meinem Leben in Anspruch nehmen lasse und verwandeln lasse und dass ich mir immer mehr von ihm ein liebendes, glaubendes, vertrauensvolles Herz geben lassen darf, dass ich mit ihm bis unter das Kreuz gehen und dort stehen bleiben darf, weil ich vertraue, dass das Leben darin schon angebrochen ist. Wir sind die nachösterlich leben, liebe Schwestern und Brüder. Wir haben auch schon den Geschmack der Auferstehung gekostet. Aber wir spüren, dass wir von vielem, was uns aus unseren Selbstbildern und Idolen und Projektionen umtreibt, dass wir davon lassen müssen, um diesen Geschmack des Lebens schmecken zu können, spüren zu können, des neuen Lebens. Die Welt ist so voll davon, von dem, was uns vermeintlich Glück und Freude verheißt. Und Ordensleute bezeugen, dass sie eine ganz andere Quelle des Glücks kennen, für die sie ihr Leben gegeben haben. Deswegen, liebe Schwestern und Brüder, erfüllt mich natürlich auch mit Sorge, wenn wir in dieser Welt, die säkularer wird, in der der Glaube zu schwinden droht, wenn auch unsere Ordensleute und unsere Priester weniger werden, zahlenmäßig weniger, weil es Menschen sind, die mit ihrem ganzen Leben bezeugen, wir kennen die Quelle, aus der die wirkliche Freude kommt, aus der das wirkliche Leben kommt, aus der die Zerstörung all unserer falschen Ideale, Vorstellungen, Idole kommt. Wir neigen dazu, Götzendiener zu sein, Idolatrie zu treiben, wie man das im Fremdwort nennt, wo das Wort Idol drin vorkommt. Und er will uns befreien von uns selber, auf ihn hin, auf den anderen hin. Und Sie, liebe Schwestern und Brüder, sind in diesem Geist unterwegs. Schon so lange, 25, 30, 40, 50, 55, 60, 70 Jahre. Wie wunderbar, dass Sie nicht nachlassen, der Spur des Lebens zu folgen, ihm zu folgen, egal was kommt. Das ist unser Zeugnis für die Welt. Wir bleiben bei ihm und wollen bei ihm bleiben, egal was kommt. Danke dafür und Gottes Segen. Amen.